Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Borussia Dortmund fährt gegen den Sportclub aus Freiburg einen historischen Sieg ein und macht die Champions League klar. Vor allem die Art und Weise gerade in der Offensive war überzeugend. Ist das schon der neue BVB? Und Traumdebüt für Samuele Inacio, was seine Leistung nun für andere Youngster bedeutet. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, und besser kann die Woche aus Sicht von Borussia Dortmund gar nicht beginnen, zumindest wenn man sie damit vergleicht, mit welchen Gefühlen viele, viele BVB-Fans die vergangenen Wochen angehen mussten. Da hat es ja zwei Niederlagen in Folge gegeben, die Leistungen waren entsprechend und entsprechend schlecht war auch die Stimmung. Und jetzt hat man tatsächlich das Gefühl nach diesem überzeugenden 4:0 gegen den SC Freiburg, ja, endlich wieder ein Sieg. Hört sich auch ein bisschen komisch an, nach in Anführungsstrichen nur zwei Niederlagen in Folgen. Aber ich glaube, was das Entscheidende ist, ist endlich ein überzeugender Sieg, ein deutlicher Sieg. Und das führt dazu, dass wir möglicherweise einen ganz anderen, wesentlich positiveren Spin mal wieder in einer Ausgabe der Dortmund-Woche haben. Und dazu begrüße ich erstmal, hallo, Manni Sedelbauer.
Hi Olli, hallo an euch da draußen. Und ja Olli, ich glaube, du liegst mit deiner Vermutung richtig. Das könnte wieder mal eine sehr, sehr positive Folge werden. Und das natürlich auch völlig zu Recht, gerade nach den letzten beiden Partien, wo wir oder in denen wir, ja, glaube ich, auch zu Recht vieles kritisiert haben, glaube ich, können wir heute ein bisschen positiver in diese Folge starten und generell über viele schöne Dinge im BVB-Kosmos sprechen.
Das ist wohl so. Noch ein paar kleine, ganz nette, positive statistische Daten als Anschmecker sozusagen. Tausendstes Bundesliga-Heimspiel des BVB und gleichzeitig der 600. Heimsieg. Das ist durchaus beeindruckend. Und zum 11. Mal in Serie, jetzt bezogen auf die aktuelle Saison, ist der BVB in der Königsklasse dabei. Auch das ist ja durchaus eine bemerkenswerte Leistung, die Borussia Dortmund in der vergangenen Dekade plus einem weiteren Jahr diesbezüglich hinter sich gebracht hat. Ich weiß gar nicht, wer bei mir jetzt gerade hier vor der Tür ruft.
Ja, was ist da los bei dir, Olli? Hast
keine
du falsch
Ahnung.
Geparkt?
Nein, irgendein Nachbar hat wieder irgendwas bestellt. Kleine Unsitte. Okay. Du wirst ständig rausgeklingelt wahrscheinlich, um irgendwelche Pakete anzunehmen. Ich bin ja ein bisschen old-fashioned. Ich gehe ja noch selber einkaufen. Ich betrete ja sogar selber Geschäfte. Aber wie gesagt, nur kleiner Exkurs am Rande. Nein, lass uns über den BVB reden. Lass uns über dieses Spiel reden gegen den SC Freiburg. Klar, der Gegner hat momentan ein paar andere Baustellen zu bearbeiten, sehr erfolgreich zu bearbeiten, beziehungsweise eine Baustelle musste geschlossen werden. Sie haben ja das DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart verloren, die Freiburger. Aber sie stehen natürlich vor richtig historischen Herausforderungen mit dem Halbfinale in der Europa League. Mhm. Und da war es auch klar, dass Julian Schuster da so ein klein wenig die Rotationsmaschine angeworfen hatte. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob das Spiel vielleicht einen etwas anderen Verlauf genommen hätte, wenn Leute wie Mansambi beispielsweise dabei gewesen wären, die natürlich dem Sportclub nochmal, ich sag's mal, ein bisschen mehr Finesse im Offensivspiel verliehen haben. Aber das alles soll die, wie ich finde, gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr konzentrierte, sehr entschlossene Leistung des BVB nicht schmälern, oder?
Absolut, absolut. Und ja, wenn es für Borussia Dortmund jede Woche oder zumindest jede zweite Woche gegen Freiburg gehen würde, dann wären sie auch auf jeden Fall deutscher Meister, nicht nur in dieser Saison, das weil gegen wahr. Die Freiburger, das ist ja schon so ein bisschen ein Lieblingsgegner. Und das hat mich tatsächlich auch ein Stück weit gewundert, weil du hast es ja schon angesprochen, wie gut die Freiburger eigentlich seit Jahren in der Spur sind. Jetzt in der Saison phänomenal, Europa, DFB-Pokal-Halbfinale und. Also die machen da wirklich mit ihren bescheideneren Mitteln einen richtig, richtig guten Job. Aber wenn man eben auf die Bilanz guckt, Freiburg gerade in Dortmund, dann spricht das wirklich ganz, ganz klar für Schwarz-Gelb. Es gab 26 Heimspiele bislang, 22 Siege für Borussia Dortmund, 3 Unentschieden und nur eine Niederlage. Und die vergangenen 8 Spiele im Signal Iduna Park hat der BVB allesamt gewonnen. Torverhältnis übrigens 28-2. Also das ist schon ein Stück weit ein Lieblingsgegner. Und das hat man tatsächlich auch. Und wir waren ja schon ein wenig skeptisch. Olli, ich erinnere mich, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wenn das gegen Freiburg schiefgehen sollte, könnte auch eine ganz andere Stimmung in den Verein kommen.
Oh, ja.
Offenbar von Druck haben sie nicht viel gespürt oder Niko Kovac hat ihnen ja so Feuer hinterm gegeben, dass sie dann eben von Beginn an, von Minute 1 losgelegt haben, gerade in der Offensive wie die Feuerwehr und dann ja auch relativ schnell zu Torerfolgen gekommen sind. Also nach 32 Minuten stand es ja dann auch schon 3-0. Olli, also offensiv ist das ja eigentlich genau das, was man sich, glaube ich, vorstellt. Ihr da draußen vermutlich auch. Und ich habe mir dann tatsächlich in der Halbzeit die Frage gestellt, ja, wieso eigentlich nicht immer so? Vielleicht kannst du es mir sagen.
Nee, kann ich dir nicht sagen. Berechtigte Frage. Also zum einen, klar, die Mannschaft dürfte, sie wird ja auch mitbekommen haben, wie die Stimmung rund um den BVB in den vergangenen Wochen war, wie stark sie sich verschlechtert hatte, dass es Diskussionen über die Spielweise gegeben hat. Und da glaube ich schon, dass die Jungs eine gewisse Bringschuld gegenüber den Fans verspürt haben, zumal man ja jetzt auch vor eigenem Publikum gegen Freiburg da gespielt hatte und niemand hatte richtig Lust, sich da nochmal beispielsweise, so wie es ja gewesen ist, dann auch gegen Leverkusen auspfeifen zu lassen. Also das ist schon etwas, was ich glaube dafür gesorgt hat, dass da wirklich alle on alert waren. Und dann fand ich auch, hat die Mannschaft genau das beherzigt, was Niko Kovac über ihn und seine Rolle dabei, die er vielleicht auch einnehmen kann, im Hinblick auf so eine, sagen wir mal, taktische Weiterentwicklung vielleicht in Bezug auf die Zukunft. Und Niko Kovac ist ja immer jemand, der gesagt hat, gerade die Abläufe müssen relativ klar sein. Mhm. Und wenn man sich beispielsweise diese beiden Tore anschaut, die da in der 8. und in der 14. Spielminute gefallen sind, ich meine jetzt speziell so die Entstehung anschaut, dann waren das sehr zielstrebig vorgetragene Spielzüge. Und das ist etwas, was Kovac von seiner Mannschaft ja immer verlangt. Gerade in der Offensive nicht schnörkellos zu spielen, nicht zu versuchen, nur mit Kurzpassspiel den Gegner irgendwie auseinander zu dividieren. Dabei kann man sich ja auch gerne mal verzetteln. Und diesmal war es so, dieser lange, aber sehr, sehr saubere Ball von Rami Benzebaini vor dem 1-0.
Ball.
Richtig, richtig stark gespielt und dann auch diese Dynamik, die Maxi Bayer dann ausgezeichnet hat, gleich mit dem ersten Kontakt den Ball mitgenommen, einen Sprint eingelegt und dann aus Spitzenwinkel ohne Verzögerung. Atubolo macht das ja noch relativ geschmickt, er kommt ihm ja noch entgegen, der versucht den Winkel ja noch zu verkürzen und dann sehr platziert dann eingeschossen, das fand ich gut. Und genauso, wenn nicht sogar fast noch ein bisschen stärker, die Entstehung des zweiten Treffers auch wieder sehr entschlossen vorgetragen. Man darf nicht vergessen, das war der zweite Schuss von Borussia Dortmund aufs Freiburger Tor. Und es war gleich das zweite Tor, also auch effektiv. Aber da fand ich halt sehr, sehr stark, wie Inacio wirklich sehr zielstrebig mit vollem Sprint auf den Strafraum der Freiburger zuläuft, dann rechts auf Brand legt und klar, dass der gerade, wenn es darum geht, saubere Hereingaben mit ein bisschen Finesse, so leicht angeschnitten, in den 16er zu bringen, das ist bekannt, aber er macht das dann halt wunderbar und dann war Guirassy halt da. Also man merkte gerade an diesen beiden Toren auch, Zielstrebigkeit war sozusagen das Spielmotto, was Kovac vorgegeben hat, schnörkellos nach vorne zu spielen. Ja, und es hat gut funktioniert, keine Frage.
So ist es, so ist es. Olli, ich habe vor der Aufnahme habe ich mir gedacht, wie lange wird es wohl dauern, bis das erste Mal sein Name fällt? Es hat bisschen über 8 Minuten, glaube ich, gedauert, bis du den Namen des neuen Shootingstars, der sein Startelfdebüt gefeiert hat, in den Mund genommen hast. Und deshalb würde ich sagen, bauen wir hier auch gleich unsere Kategorie ein, ja. Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, und da kann es natürlich nur einen geben. Ich habe es ja schon gesagt, Startelf-Debüt für Samuele Inacio. Und dann ja, liefert der so ein Spiel ab im Signal Iduna Park. Es war ja erst sein 4. Profieinsatz überhaupt. Übrigens, bei seinen 3 zuvor haben die Dortmunder jeweils verloren. Da dachte vielleicht der ein oder andere, oh, könnte ein schlechtes Omen sein. Nämlich gegen die Bayern stand er schon auf dem Feld. Und eben in den letzten beiden Ligaspielen, die Dortmunder ja beide verloren haben. Aber jetzt hat es tatsächlich geklappt. Und man muss sagen, das war wirklich erfrischend. Und ich glaube, allen BVB-Fans hat dieser Auftritt richtig Spaß gemacht. Er wurde ja dann auch bei seiner Auswechslung mit Standing Ovations verabschiedet.
Ja.
Nobby Dickel hat dann auch nochmal durchs Stadion-Mikro gerufen, dass er sich den Applaus richtig verdient hat. Hatte ein wahnsinnig breites Grinsen auf dem Gesicht und das völlig zu Recht. Er hatte zwar nur, in Anführungszeichen, 30 Ballkontakte. Olli, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Kam mir tatsächlich ein bisschen mehr vor, weil ich hatte ihn irgendwie öfter in Aktion gesehen, als es dann auf dem Papier tatsächlich war. Aber lass uns tatsächlich nochmal auf diese Szene, du hast ja schon angesprochen, vor diesem 2:0 von Guirassy gucken. Also, der BVB erobert tiefstehend den Ball und dann schalten sie eben schnell um. Und das ist, finde ich, in dieser Saison eben oft eine Situation gewesen, aus der BVB viel, viel zu wenig gemacht hat. Und dann hat Inacio den Ball bekommen, hat ihn noch sehr, sehr lange tatsächlich durch die Freiburger Hälfte getragen und dann hat er eben Ruhe bewahrt, Übersicht bewiesen, Julian Brandt toll in Szene gesetzt und der flankt dann eben auf Guirassy und am Ende steht es dann eben mit 2:0 nach 14 Minuten und ich fand diese Aktion wirklich sinnbildlich, was er der Mannschaft gegeben hat und welchen Einfluss er dann tatsächlich auch in dem Spiel hatte. Und ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Und er hatte ja mehrere dieser Szenen, Olli.
Ja.
Wie hast du ihn insgesamt gesehen? Also ich glaube, wir brauchen uns nicht drüber streiten, dass er einer der besseren Spieler an dem Tag war. Aber das war schon überzeugend, vor allem auch so mit so einer gewissen Portion Selbstverständlichkeit, die er eigentlich gar nicht haben konnte.
Das ist das Entscheidende und das war das, was mich auch so ein bisschen positiv bei ihm überrascht hat. Wie viele von euch auch, habe ich natürlich gerade, als in den vergangenen Wochen so die Diskussion darüber aufkam, ob Borussia Dortmund nicht irgendwo, sagen wir mal, frisches Blut benötigt und dass der BVB doch zukünftig bitte wieder verstärkt auf jüngere Spieler, auch auf Talente setzen sollte. Mich mal so ein bisschen beschäftigt mit den einzelnen Kandidaten, die jetzt unabhängig davon, wer zur kommenden Saison vielleicht noch kommen wird, wer schon sozusagen im schwarz-gelben Stall vorhanden ist. Und bei Inacio ist es ja so gewesen, dass er ja gerade auch abseits des Platzes eher so ein etwas ruhigerer Typ ist, wo man manchmal so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, dem fehlt noch ein Schuss weit, logischerweise das Selbstvertrauen, die Sicherheit. Und diesmal fand ich es halt sehr, sehr auffällig, dass er sehr entschlossen gewirkt hat in den Aktionen, dass er sich was zugetraut hat und dass er eine große Dynamik ausgestrahlt hat. Also ich meine, dass der eine enge Ballführung hat, dass er technisch versiert ist, dass er auch stark im 1 gegen 1 ist, das war ja alles bekannt, aber dass er dann tatsächlich auch, ja, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber so in manchen Situationen, obwohl man kann es sagen, finde ich, wirklich so das Heft des Handelns an sich gerissen hat,
ja.
Indem er beispielsweise, wie vor diesem 2:0, dann sagt, ich warte jetzt nicht mal ab, was passiert, wer sich vielleicht als Anspielstation schon im Mittelfeld anbietet, sondern ich schlag jetzt einfach mal zielstrebig den Weg Richtung 16 Meter Raum ein und dadurch entsteht dann erstmal diese Dynamik im weiteren Verlauf der Situation. Das fand ich, war bemerkenswert. Das zeigt auch, dass er ja in so einem Prozess bereit sich befindet, sich zu adaptieren in der Bundesliga, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ist ein guter Fußballer und ist offenbar jemand, der auch, wenn er eher so ein bisschen introvertiert wirkt, sich etwas zutraut. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Mischung, gepaart vielleicht auch mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit, die du natürlich brauchst, um dich dann auch weiterzuentwickeln. Aber ich meine, viel besser als das, was er da gegen Freiburg jetzt gezeigt hat, ist gerade mal 18 Jahre jung, ist noch nicht lange da.
Ja, beim Anfang BVB. Des Monats erst 18 geworden.
Ne, ja, exakt. Also da kann es eigentlich viel besser gar nicht laufen.
Ja, vor allem auch Defensivarbeit eben. Ne? Also er ist auch keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Könnte man ja bei einem, ja sag ich mal, eher filigraneren Offensivspieler, neigt man ja oft dazu, dass man die in so eine gewisse Schublade schiebt. Aber er ist viel mit zurück auch marschiert. Ich kann mich an eine Szene erinnern, hat er gegen Maximilian Eggestein den Ball erobert, hat den Pass dann zurückgespielt zu Nico Schlotterbeck und noch bevor der Ball bei Nico Schlotterbeck ankam, hat der Dortmunder Kapitän wirklich ganz energisch Beifall geklatscht und hat ihn nochmal gepusht. Also das hat offenbar nicht nur uns gut gefallen, sondern auch den Spielern und Verantwortlichen natürlich auch. Er hatte ja dann sogar noch die ganz, ganz große Möglichkeit, seinen Auftritt zu krönen. Nach einer guten Stunde hatte er dann selbst ja noch die Chance nach guter Vorarbeit von Maxi Bayer. Da war dann Noah Atubolu allerdings zur Stelle und konnte dann eben parieren. Das wäre natürlich ein dickes Ding gewesen, aber auch sonst ein wahnsinnig überzeugender Auftritt und wir wollen definitiv mal den Dortmunder Trainer hören, Niko Kovac, wie er die Performance seines Youngsters gesehen hat.
Ja, natürlich, fußballerisch wussten wir, dass er hohe Fähigkeiten hat, das hat er in der U-Nationalmannschaft gezeigt, das zeigt er auch bei uns in den unteren Mannschaften. Aber was mir imponiert, ist natürlich die Art und Weise, wie fleißig er ist, wie er trainiert, mit Hingabe, mit Leidenschaft, mit Intensität. Ja, das fordere ich gerade von jungen Spielern, die hierher kommen, die ein gewisses Talent haben, ja, das Naturtalent. Jetzt brauchen sie noch das Arbeitstalent, auch das gehört dazu. Und wenn er das verinnerlicht, was er macht, dann belohnt er sich selber, denn ich als Trainer brauche nicht viel. Ich muss nur sehen, dass er möchte und wenn er möchte, hat er mich sofort bekommen und deswegen hat er jetzt nicht nur sein erstes von Beginn gemacht, sondern sein viertes Bundesligaspiel schon und das gleiche gilt auch für Mathis Albert. Also ist auch ein talentierter junger Bursche, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, aber so wie sie sich geben im Training, gefällt mir das und deswegen belohnen sie sich selber. Ich bin nur derjenige, der ihnen dann die Möglichkeit gibt, aber sie sind dafür verantwortlich.
Ja, interessante Aussagen von Niko Kovac, der einerseits über Inacio gesprochen hat und andererseits aber auch über sich selbst und seine Herangehensweise im Umgang mit Talenten. Auch das ist ja ein richtig, richtig großes Thema bei Borussia Dortmund. Ne, vor dem Hintergrund, dass halt Kovac schon ein bisschen in dem Ruf steht, eher, was soll ich sagen, konservativer Trainer zu sein, jemand, der im Zweifelsfall dann doch lieber auf erfahrene Trainer im Sinne einer größeren Stabilität für die Mannschaft sitzt, der aber sehr klar, wie ich finde, da mal formuliert hat, welche Ansprüche er an Talente stellt. Und für mich interessant herauszuhören, die Ansprüche, die er stellt, die gehen jetzt nicht dahingehend, dass er sagt, die müssen schon, wer weiß wie reif, wer weiß wie perfekt sein, bevor er sie ins kalte Wasser wirft, sondern dass es ihm in erster Linie darauf ankommt, ja, auch Sekundärtugenden zu zeigen, dass die Jungs sich was zutrauen, dass die Jungs logischerweise im Training ihn erstmal überzeugen, aber dann auch ihre Chancen bekommen, wenn er sich sicher sein kann, dass die wirklich alles geben, wenn auch nicht immer fehlerfrei spielen. Das kann man sicherlich von jungen, unerfahrenen Debütanten nicht erwarten. Aber dass sie alles dafür tun, um sich in diese Mannschaft einzufügen. Und ich meine, Das hat Ignacio unter Beweis gestellt. Aber sagen wir mal so, das fand ich auch ganz interessant, Manni. Es gab dann ja auch einen richtigen, klassischen Debütanten, der noch reingekommen ist. Und ich fand auch, der hat ja zumindest gute Ansätze gezeigt.
Mathis Albert, 16 Jahre jung. Also das ist eigentlich schon Wahnsinn, ne? Gibt dann in so einem Bundesligaspiel da sein Debüt, hat sich dann sehr offensiv eingereiht. Ich glaube, es war die 87. oder 88. Minute, in der er reingekommen ist, dann eben auch noch zu seinem Profi-Debüt kam. Und ja, du hast es angesprochen, er hatte so ein paar Aktionen am Ball. Einmal hat er schön mit der Hacke weitergeleitet, auch sonst sehr dynamisch. Natürlich musst du so einen dann auch nicht mehr motivieren, ne? Also ich glaube, da rennst du dir dann automatisch die Seele aus dem Leib, wenn du vor so einer Kulisse dann überhaupt noch spielen darfst. Aber das zeigt schon, Olli, und wir haben ja in der Saison des Öfteren über Niko Kovac und sein Händchen für junge Talente gesprochen und haben ja auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, oder sind zu dem Entschluss gekommen, dass es junge Talente unter Niko Kovac immer nicht ganz so leicht haben, weil eben nur auf die Leistung geguckt wird. Aber das Beispiel zeigt auch auf der einen Seite, dass Niko Kovac so im Endspurt dieser Saison dann schon auch mal bereit ist, etwas zu riskieren, in Anführungszeichen, und dass er dadurch dann natürlich auch belohnt wird. Aber Voraussetzung wird für die Youngster immer sein, Leistung zu bringen und nicht nur Gas zu geben im Training, sondern auch abseits davon. Ne? Ole Boek hat das ganz schön auch beschrieben nach dem Spiel in der Mixzone und hat gesagt, naja, der ist halt einer, der hilft halt mit, der schleppt auch Tore, der schleppt Bälle, dass man wahrscheinlich früher, hätte wahrscheinlich jeder Erfahrene gesagt, naja, das ist ja ganz normal, wenn da ein junger Spieler kommt, dass er das macht. Ist es heutzutage offenbar nicht mehr, aber deshalb fällt er auch so ein Stück weit auch mit Mathis Albert auf, weil sie eben nicht nur, wie Kovac das beschrieben hat, nicht nur dieses Naturtalent, was, glaube ich, sehr, sehr viele Dortmunder Youngster haben, sondern eben auch dieses gewisse Arbeitstalent. Und das, wenn du das hast, dann hast du es natürlich bei Niko Kovac deutlich leichter.
Ja, definitiv. Also darauf legt er sehr, sehr großen Wert. Er ist natürlich jemand, der schon sehr genau schaut, wann ist der richtige Zeitpunkt, junge Spieler einzusetzen. Ich will jetzt es nicht ganz ausklammern, dass da möglicherweise auch dazu kommt, dass Borussia Dortmund tabellarisch ja schon vor diesem Spiel gegen Freiburg, ich sag mal, relativ safe war, was die Champions League Qualifikation angeht. Trotzdem, wenn die Jungs sich im Training nicht so überzeugend präsentiert hätten, wie sie sich ihm offenbar präsentiert haben, ich glaube, dann wäre es trotzdem nicht dazu gekommen. Weil
ja, Kovac, überleg mal, wenn das am Sonntag schiefgegangen wäre gegen Freiburg.
Ja, natürlich. Das ist natürlich etwas, was Trainer, Cheftrainer immer im Hinterkopf haben, was Niko Kovac vielleicht auch aufgrund seiner Erfahrung, weil er halt auch schon ein paar Mal entsprechend schlechte Erfahrungen gemacht hatte, vielleicht noch mehr als andere berücksichtigt. Aber die Jungs haben sich ihm im Training so präsentiert, dass er gesagt hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt kann ich sie bringen. Und seien wir mal ganz ehrlich, es ist natürlich psychologisch auch besser für die, zu einem derartigen Zeitpunkt dann zu ihren Einsätzen zu kommen, als wenn die Mannschaft in einer Situation ist, wo du auf Biegen und Brechen noch irgendwelche Ziele erreichen musst, wo du weißt, dass jeder Rückschlag, dass jede Niederlage dann im Hinblick auf diese Saisonziele auch noch tödlich wäre, weil die komplette, sagen wir mal, Stimmung, die eine Mannschaft dann auszeichnet, die nehmen natürlich gerade junge Spieler intensiver wahr als erfahrene Spieler, die das vielleicht schon x-mal in ihrer Karriere erlebt haben. Und das ist natürlich dann auch etwas, was dazu führt, dass sie vielleicht früher im Laufe eines Spiels an Sicherheit gewinnen als in vergleichbaren anderen Situationen der Saison. Kurz zu Mathis Albert noch ein paar Sachen. Du hattest es eben gesagt, er hat ja auch Geschichte geschrieben, weil er halt erst 16 ist. In der Geschichte von Borussia Dortmund waren ja nur zwei Spieler jünger zum Zeitpunkt ihres Bundesliga-Debüts. Einmal Youssoufa Moukoko, ist er mittlerweile 21, der war bei seinem Debüt 16 Jahre und einen Tag alt und dann natürlich Nuri Sahin, der mit 16 Jahren, 10 Monaten und 18 Tagen erstmals für die BVB-Profis auflief. Und Mathis Albert löste durch seinen Einsatz dann ja auch noch Giovanni Reyna als jüngsten US-Amerikaner in der Geschichte der Fußball-Bundesliga ab. Also das ist auch was ganz, ganz Besonderes. Das kann er sich auf die Fahnen schreiben. Ja, und ich bin tatsächlich mal gespannt, wie gerade für ihn auch so die Entwicklung weitergehen wird. Er wirkt so, als ob er nicht zu sehr beeindruckt ist von dieser ganz, ganz großen Bühne, die er da jetzt erstmals betreten hat. Das sollte man auch nicht sein. Man sollte es genießen als junger Spieler. Man sollte das auch aufsaugen dann. Man sollte aber trotzdem irgendwo auch so ein bisschen bei sich bleiben. Logischerweise nicht abheben, aber vor allen Dingen auch fokussiert bleiben und wissen, dass es werden noch einige Rückschläge kommen auf dem Weg dahin, ein vielleicht gestandener Bundesliga-Profi zu werden. Und ich glaube, Manni, nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu Niko Kovac, gerade dafür kann ein erfahrener Trainer einfach auch Gold wert sein, weil er es halt x-mal erlebt hat, wenn junge Spieler reinkommen und wenn sie sich dann vielleicht auch verzetteln oder vielleicht auch glauben, sie wären schon weiter, als sie tatsächlich sind. Also da ist, glaube ich, Kovac jemand, der die Jungs richtig grounden kann, der sie auch wieder zurückholen kann. Das ist, finde ich, warum viele ja auch skeptisch sind, Kovac, junge Spieler, passt das? Ich glaube, dass das umgekehrt wird, vielleicht ein Schuh draus, dass es auch was ganz, ganz Wichtiges sein kann, so einen erfahrenen Trainer an seiner Seite zu haben, wenn ich ihn dann durch meinen Charakter, durch meine Trainingsleistungen erstmal überzeugt habe und auf meine Seite gebracht habe, dann wird der auch sicherlich eine gewisse Verpflichtung spüren, dem Jungen weiterhin Einsatzmöglichkeit zu geben, wenn er sie sich denn verdient.
Ja, und Niko Kovac weiß natürlich auch, wie sich's anfühlt, ne, als junger Spieler in einen Profikader zu kommen mit gestandenen Profis. Also da kann er natürlich auch Erfahrung sprechen. Und ich glaube schon, wenn es ein Trainer hinbekommt, junge Spieler auf dem Boden zu halten, dann ist es mit Sicherheit Niko Kovac, weil sobald er einen Spieler abheben würde, dann hätte der mal ganz schnell maximalen Bankplatz wieder inne und dann, glaube ich, erdet man sich automatisch wieder und wird sich seiner Rolle bewusst. Und ich glaube, da ist Niko Kovac auf jeden Fall goldrichtig in dieser Funktion. Und gucken wir doch einfach mal drauf, Olli. Und ich fand's übrigens da noch ganz kurz super schön, weil du gesagt hast, man muss das jetzt natürlich auch mal aufsaugen und genießen. Mathis Albert und Samuele Inacio, die haben sich dann auch direkt nach Abpfiff, das hat man übrigens auch bei den anderen Auftritten von Inacio auch schon immer gesehen, die haben sich sofort geherzt, sind dann Arm in Arm Richtung Süd marschiert und haben sich da zusammen abfeiern lassen, hatten ein richtiges Funkeln in den Augen. Und das ist schon auch sehr, sehr schön. Und das müssen die Jungs gerade in der aktuellen Situation natürlich auch aufsaugen. Das sind Erinnerungen, die sie wahrscheinlich ihr Leben lang nicht vergessen werden. Und von daher, ja, Glückwunsch auch an die beide, an ihre Debüts. Und Olli, sie sind ja auch tatsächlich nicht die Einzigen. Ne? Luca Reggiani, Innenverteidiger, hat ja auch vor ein paar Wochen sein Debüt gefeiert. Und Olli, das lässt einen doch schon sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken, weil wir ja schon auch immer gesagt haben, naja, so ein Stück weit fehlt das gewisse Juwele, die der BVB ja zweifelsohne hat. Ne? Sie sind jahrelang immer deutscher Meister geworden, A-Jugend, B-Jugend, aber so richtig durchlässig war das System irgendwie nicht. Und jetzt hat man so ein Stück weit das Gefühl, auch wenn die natürlich von extern kommen, das muss man auch dazu sagen, ne? Die haben jetzt nicht, seit sie 6 Jahre alt sind, für den BVB gespielt, kamen eben erst vor ein paar Jährchen dazu. Und trotzdem ist das natürlich ein sehr, sehr schöner Trend, der sich da abzeichnet.
Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, genau wie du sagst, du willst als Borussia Dortmund, das ist ja jetzt auch mannigfach kommuniziert worden in den vergangenen Wochen, also spätestens nochmal seit dem Wechsel auf der Sportdirektorenposition von Sebastian Gehl zu Ole Boog. Du willst zukünftig durchlässiger werden. Du möchtest auch gerne wieder sowas wie ein Ausbildungsverein für Top-Talente werden. Ja, und mit Top-Talenten ist das halt so eine Sache. Wenn du überhaupt eine Chance haben willst, die für dich zu gewinnen, dann kannst du sie ja nicht erst holen, wenn sie 18 oder 19 sind. So, dann hat sie jeder große Verein, wenn es denn tatsächlich Top-Talente sind, auf dem Schirm. Und dann wirst du auch als Borussia Dortmund relativ schnell ins Hintertreffen geraten gegenüber den englischen Spitzenvereinen oder beispielsweise auch gegenüber dem FC Bayern. Also was machst du? Du holst sie sozusagen, wie heißt das, im Golden Age, im goldenen Lernalter, habe ich mal gehört von einem sehr prominenten Jugendleiter, der ein NLZ in der Fußball-Bundesliga leitet. Also dieses goldene Lernalter ist dieses Alter, fängt irgendwo mit 14 an und geht dann so bis 16. Also in diesem Zeitraum musst du scouten, in diesem Altersbereich musst du unterwegs sein. Und dann ist es natürlich wichtig, dass sie logischerweise in Dortmund im NLZ dann noch den letzten Schliff bekommen, um sich dann zu empfehlen im Hinblick auf die Bundesliga-Mannschaft. Ja, und diesen Weg hat der BVB ja auch schon beschritten, durchaus erfolgreich mit einigen Talenten. Aber Manni, wir haben auch erlebt, gerade bei einem dann in Bezug auf den nationalen Rahmen doch großen Verein wie Borussia Dortmund, ist dieser Sprung dann tatsächlich hin in den Erwachsenenfußball ein relativ großer. Da sind ja auch einige Leute dabei.
Zumindest dauerhaft sich da zu etablieren.
Exakt, so. Weil A, Konkurrenz ist groß, auf die du da triffst, um dich dann durchzusetzen in so einem Profikader. Ambitionen des Clubs sind relativ hoch. So, das schafft dann halt nicht jeder. Und dann kommt es halt dazu, dass du dann auch mal den Umweg gehen musst über eine Ausleihe beispielsweise. Und dann werden die Karten natürlich auch neu gemischt. Wie gesagt, es sind ja auch einige BVB-Talente, von denen wir geglaubt haben, Kelvetien, Cole Campbell etc., die könnten zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch schon einen Tick weiter sein beim BVB, die dann auch diesen Umweg wählen mussten. Ne? Und das wird es auch in Zukunft sicherlich immer mal wieder geben, dass du Spieler ausbildest, in der Hoffnung, die können den Sprung in die eigene Profimannschaft schaffen, dass es aber dann auch immer mal wieder Fälle gibt, wo du halt ausbildest und dann sagst, ja, es reicht dann vielleicht doch nicht für den BVB. Ja?
Absolut. Meinst du eigentlich, Niko Kovac hat sich da ein Beispiel auch an Vincent Kompany genommen, der ja auch in diesem Jahr so das ein Stück weit verfolgt, ne? Zu sagen, okay, ich habe so meinen Stamm an etablierten Kräften, auf die ich immer Verlass habe, vielleicht 15, 16 Top-Jungs und dann aber dahinter ein paar Youngster und wenn die dann überzeugend im Flow sind, dann vielleicht auch so ein bisschen ja, so einen richtigen Schub bekommen durch ihre ersten Auftritte, dann ihnen mehr und mehr Spielzeit zu geben, weil das hat ja in München sensationell geklappt.
Definitiv. Also ich glaube, man muss, klar, Bayern ist da qualitativ nochmal in einer anderen Liga unterwegs als der BVB, aber grundsätzlich ist das die Herangehensweise. Und man muss dann, finde ich, unterscheiden bei den jungen Spielern, wer ist jetzt, sagen wir mal, schon im relativ jungen Alter besonders gut und wer ist jemand, der noch ein klein wenig mehr Zeit braucht. Also in Bezug auf die Bayern beispielsweise, ich glaube, Jamal Musiala, wenn wir noch ein bisschen in der Zeitachse zurückgehen, da war relativ früh klar, dass das ein ganz, ganz großer werden kann. Und ich lege mich fest, auch werden wird, auch wie er jetzt beispielsweise aus seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist, wie er ja, ich gehe mal davon aus, noch auf den WM-Zug springen wird, wie er sich jetzt wieder zurückmeldet, da jetzt auch am Wochenende mit seiner Leistung in Mainz, nachdem er dann reinkam. Das ist jemand, auf den setzen Trainer dann relativ früh auf Spieler dieser Güteklasse. Gleiche galt in Leverkusen für einen Flo Wirtz beispielsweise auch. So, und dann gibt es halt andere Spieler und mit denen, und da hast du völlig recht, verfahren dann Trainer genauso, wie es Kompany in München getan hat, mit einem Lennart Kahl beispielsweise, oder wie es jetzt auch Niko Kovac mit einem Samuele Inacio tut. Also er warten dann ab und sagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt bringe ich ihn. Und jetzt stimmen sozusagen auch die, die Surroundings. Also es läuft gut in der Fußball-Bundesliga. Das heißt, das Risiko, dass ich eventuell eingehe, was beim jungen, unerfahrenen Spieler höher ist, als wenn ich auf einem erfahrenen Profi sitze, das Risiko ist überschaubar. Und gleichzeitig ist der Druck für ihn auch nicht so groß. Das, glaube ich, ist dann auch immer, sagen wir mal, der bessere Zeitpunkt für den Sprung ins kalte Wasser, als wenn du ihn jetzt in der Situation bringst, wo jetzt wirklich alles spitz auf Knopf steht und dann natürlich auch gerade beim jungen Spieler vielleicht in stressigen Situationen während eines Spiels das Kopfkino losgehen könnte.
Ja, da hast du absolut recht. Olli, du hast davor drei Spieler angesprochen. Da würde ich gerne nochmal einhaken. Cole Campbell, Kel Vätjen, Julien Duranville. Alle sind ja bis Sommer ausgeliehen. Genau, das ist noch so der dritte Leihspieler. Einer von den Jungen, der eben gerade in Basel unterwegs ist. Kel Vätjen beim VfL Bochum in der zweiten Liga. Ja, jetzt am Wochenende tatsächlich Big Point gelandet hat gegen Fürth. Also die sollten jetzt mit dem Abstiegskampf auch nichts mehr zu tun haben. Und Cole Campbell bei der TSG Hoffenheim. Ja, noch nicht ganz so viele Spielminuten bekommen. Olli, alle sind ja eigentlich laut Plan nur für diese Saison ausgeliehen, sollten also im Sommer wieder zurückkommen. Jetzt hast du, wir haben davor über Reggiani, Albert, Inacio gesprochen. Du hast ja ein paar Jungs, die sowieso schon dabei sind. Ich glaube, die auch sehr, sehr gute Chancen haben in der Sommervorbereitung, auch wenn es übrigens nicht ins Trainingslager geht in diesem Sommer, das sei noch kurz an der Stelle erwähnt. Der BVB verzichtet in diesem Jahr darauf, aufgrund des Terminstress, dann hast du Weltmeisterschaft, dann hast du Asienreise, also wird sich in Dortmund in diesem Jahr ausnahmsweise auf die neue Saison vorbereitet. Die drei werden da mit Sicherheit dabei sein. So, was machst du jetzt mit Campbell, Vätjen, Duranville? Wie ist der Plan des BVB?
Gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass es zu früh ist, über diese Spieler ein Urteil zu fällen zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich glaube, für alle drei ist die Situation vom Kopf her einfach nicht ganz einfach. Das heißt, du hast jetzt, wenn auch unterschiedliche lange Zeiten im NLZ beim BVB, beim großen Verein hinter dir gebracht. Du stellst dann irgendwann fest, das reicht jetzt nicht für die Startelf im Profibereich. Das reicht auch manchmal nicht für einen Kaderplatz. Das ist erstmal für einen jungen Menschen, glaube ich, eine harte Nuss, an der man zu knabbern hat. Du kommst dann durch diese Laie in eine neue Umgebung, die in sich jetzt auch bei diesen drei sehr, sehr verschieden ist. Das heißt, du musst dich auf eine komplett andere Herangehensweise einstellen. Mhm. Also nimmst zum Beispiel mal Kel Vätjen beim VfL Bochum, zweite Liga.
Er war ja mal Liebling, ne, von Nuri Sahin, kann ich mich noch erinnern. Definitiv. In der Sommervorbereitung dachten ja eigentlich alle, okay, das wird der zweite Nuri Sahin jetzt bei Borussia Dortmund.
Ja, weil natürlich auch er jemand ist, der über bestimmte Fähigkeiten verfügt, in die sich Nuri Sahin auch so ein bisschen verliebt hat. Also der schon, so wirkte er damals auch auf mich, für sein Alter gesehen, so vom strategischen Denken. Ja, super Typ. Relativ weit war, auch sehr, sehr angenehmer Typ, kein 0815-Typ, niemand, der jetzt, sagen wir mal, sich nur über Social Media oder sonst was definiert, sondern ein bisschen was im Kopf hat. Aber er ist jetzt halt beim VfL Bochum, zweite Liga, eine extrem robuste, eine extrem körperliche Liga. Da merkst du natürlich auch dann erstmal, wie hart das ist, sich auf dem Platz durchzusetzen. Auf der anderen Seite Cole Campbell, Hoffenheim. ist wieder eine andere Situation, weil Hoffenheim spielt eine Saison, die eigentlich, sagen wir mal, fast schon alle Erwartungen übertrifft und du da auch sehr, sehr viel Konkurrenz hast. Da ist es nicht so leicht, sich da durchzusetzen und da machen wir jetzt
war dann auch noch verletzt, ne? Hatte Sprunggelenksprobleme.
Es kam dazu, genau. Das wirft dich natürlich dann nochmal zurück.
Mhm. Genau, und das hat halt auch die Folge, dass seit seinem Wechsel zur TSG stehen gerade mal 3 Kurzeinsätze zu Buche. Ne, das ist schon wenig. Da haben sich, glaube ich, alle Seiten deutlich mehr erwartet von dieser Leihe. Also insgesamt kommt er auf eine halbe Stunde Einsätze. Das ist natürlich viel, viel zu wenig, um sich auch dann tatsächlich für Niko Kovac zu empfehlen. Und ich glaube, Olli, jetzt habe ich dich ein bisschen uncharmant unterbrochen. Tatsächlich, du darfst gleich weitermachen.
Komm damit klar.
Danke. Was mir bei Cole Campbell immer noch so ein bisschen, was heißt stört, das ist wirklich ein überragender Kicker. Also ich weiß noch, da im Sommertrainingslager, wie stark der tatsächlich da aufgedribbelt hat. Und da waren alle ziemlich begeistert. Was er allerdings jetzt im Vergleich zu Inacio nicht so hat, auch das habe ich mir so von dem einen oder anderen im Außenverein sagen lassen, er ist halt jetzt auch eher, und da sind wir wieder bei diesem Schubladendenken, was vielleicht nicht ganz unbegründet ist, eben keiner, der in jedem Training sich reinhängt, dann noch extra Schichten schiebt, die Tore wegträgt und. Da passt eben dieses Naturtalent mit dem Arbeitstalent eben nicht ganz zusammen. Und dann, glaube ich, hast du es eben bei Niko Kovac dann schon schwierig.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube sogar, dass du es dann eigentlich bei fast jedem Trainer schwer hast. Oder drücken wir es andersrum, dann solltest du es eigentlich, wenn du diese Attitüden da gerade in diesem wichtigen Alter an den Tag legst, dann solltest du es bei jedem Trainer schwer haben. In der Hoffnung, dass du daraus dann vielleicht ein bisschen was lernst. Aber das ist ja eigentlich auch schon ein guter Übergang zu dem dritten verliehenen Talent. Mhm. Das ja eigentlich fast schon, glaube ich, als das größte Talent bezeichnet werden konnte, muss man mittlerweile ja vielleicht sagen. Julien Duranville, der brachte eigentlich alles mit. Ich kann mich noch erinnern, als er damals ins NRZ vom BVB gekommen ist. Das war ja der Zeitpunkt, wo dann so ein Jamie Gittens auch so seine ersten Gehversuche im Profibereich unternommen hat und wir alle recht angetan waren von Jamie Gittens und fast jeder, der sich da noch näher mit der Materie auskannte, uns gesagt hat, ja, aber warte mal ab, der Duranville, der ist eigentlich von der Veranlagung noch viel besser. Er hat damals ein paar Probleme gehabt, überhaupt keine Frage, hing auch irgendwie mit einem unerwartet schnellen Wachstum zusammen. Also Körperlichkeit ist ja gerade dann auch in dieser Altersgruppe oftmals ein sehr, sehr entscheidender Faktor, auch im Hinblick auf weitere Entwicklung. Er hat extremes Verletzungspech gehabt. Und ich weiß nicht, möglicherweise aus dieser Ungeduld, die daraus erwachsen ist, rührten dann ja auch so ein paar Dinge, die in die gleiche Richtung gingen wie bei Cole Campbell. Dass beispielsweise auch Niko Kovac das Gefühl hatte, ey, der legt jetzt aber nicht die nötige Ernsthaftigkeit an den Tag. Und das ist halt die Gefahr, die, ich glaube, viele von diesen jungen Talenten dann auch noch nicht richtig sehen, die dann natürlich entsteht. In dem Augenblick, wo du dir, was die Einstellung angeht, da eine Blöße gibt, wo du sozusagen den Eindruck erwächst, sei es gegenüber Vereinsverantwortlichen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Paris Brunner beispielsweise.
Oh ja.
So, auch ein Riesentalent, der dann irgendwann mehr wollte, als der BVB glaubte, ihm zugestehen zu können zum damaligen Zeitpunkt. Wir wissen alle, wie die Geschichte geendet ist. Also der ist sehr, sehr weit mittlerweile davon entfernt, sich seinen Traum von einer großen Profifußballerkarriere erfüllen zu können. Das sind halt so die Fallstricke, die da lauern. weil der Fußball halt mittlerweile so ist, wie er ist. Spielen auch Beraterinteressen dann manchmal da rein. Dann gibt's Vorstellungen von Karriereplanungen, die nicht ganz so realistisch sind und. Also da muss man, glaube ich, auch relativ klar im Kopf sein als junger Spieler, um genau zu wissen, jetzt ist der Zeitpunkt, da muss ich erstmal in Vorleistung gehen. Und zum späteren Zeitpunkt, dann habe ich mich vielleicht durch gute Leistungen, durch viel, viel Arbeit, denn Talent alleine reicht nicht aus, in eine Position gebracht, wo ich dann auch mal Forderungen stellen kann. Wenn ich das umdrehe, dann wird es irgendwann schwierig. Und deshalb, also ich bin sehr gespannt, wie der BVB gerade mit diesen ausgeliehenen Spielern weiter verfahren wird.
Ja.
Ich würde mal... Täte mich mal interessieren, wie du es siehst, zum jetzigen Zeitpunkt eine Prognose vielleicht wagen können. Ich glaube, dass es nicht das Schlechteste wäre, wenn diese drei Spielern auch in der kommenden Saison zunächst einmal bei Vereinen, sei es leihweise, das wäre natürlich ideal, weil es dann immer die Option für eine relativ unkomplizierte Rückholaktion geben wird, wenn die bei anderen Spielern noch weiterhin ein bisschen Praxis sammeln. Denn ich glaube, es würde schwer werden für sie bei Borussia Dortmund auf ausreichend Einsatzminuten im Sinne einer guten Weiterentwicklung zu kommen.
Ja, absolut, absolut. Und da kommen halt dann auch wieder die davor drei genannten ins Spiel, Nerecani, Albert, Inacio, die auch einfach noch mal ein gutes Stück jünger sind. Also Kempel, Wädchen, Duran Will, du hast es angesprochen, Duran Will gefühlt ja auch schon seit Ewigkeiten dabei, aber ist ja auch erst oder wird im Mai 20 Jahre jung, muss man ja auch immer noch sagen. Ja. Aber die anderen sind halt da noch mal 2, 3, 4 Jahre sogar jünger. Und wenn du dann, glaube ich, so ein Gerüst aufbaust mit, okay, ich habe jetzt mein etabliertes Stammgerüst und dahinter dann vielleicht noch ein paar junge Spieler, dann glaube ich, gibt es natürlich dann auch den noch jüngeren eher die Chance. Ich glaube, es wird schwer. Der BVB wird sich mit Optionen beschäftigen, wie man ja den Spielern weiterhin Praxis, Spielpraxis geben kann. Wohl wissen, dass es beim BVB wahrscheinlich zumindest ab nächster Saison nichts wird. Also ich meine, wir müssen uns nochmal angucken. Ne? Cole Campbell habe ich erwähnt. Wädchen hat in den letzten 12 Spielen für den VfL Bochum auch nur 1 von Beginn an absolviert. Duran Will ist dann tatsächlich noch der, der am meisten zum Zug kommt.
Ja.
Ist 12-mal für den FC Basel aufgelaufen. Und hat sogar 2 Tore erzielt. 1 tatsächlich sehr, sehr sehenswert. Hat auch einige gute Dribblings. Und ich weiß, man soll es immer nicht zu oft machen. Aber ich weiß, es gibt so Best-of-Clips jetzt schon von ihm beim FC Basel, wo er dann eben zaubert. Und das guckt man sich sehr, sehr gerne an. Aber das ist halt auch nur immer so ein kleiner Ausschnitt seines Spiels. Auch sonst, glaube ich, ist man da, oder hat man sich vielleicht auch ein Stück weit noch mehr erhofft und erwartet von diesem Spieler, weil du hast es gesagt, Olli, diese Anspruchshaltung, weil man ihn eben kennt, wie er war, als er zum BVB gewechselt ist, die war halt riesengroß. Aktuell hinkt er da immer noch hinterher. Und deshalb wird sich der BVB auch etwas einfallen lassen und natürlich ein Leihgeschäft wäre natürlich weiterhin ein sehr, sehr guter Deal, um dann, sollten sie dann doch irgendwo ihren Durchbruch schaffen und den schafft man eben nur, wenn dann mit Spielpraxis, dass man sie dann eben schnell wieder installieren könnte. Ich würde es mir bei allen wünschen, auch vor allem auch bei Kjell Wädchen, super Typ, hatte ich auch, als er beim VfL Bochum war, ein Interview mit ihm, wirklich ein ganz, ganz guter Junge, das sagen auch alle Dortmunder, wirklich ein absoluter Musterprofi für sein Alter, aber ja, auch er muss sich ranhalten, damit es nochmal was wird mit Borussia Dortmund. Wir beobachten es natürlich weiter für euch, das ist ja ganz klar. Olli, lass uns mal noch über einen Spieler sprechen. Ich finde, er ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Wochen, weil er sich, finde ich, auch sehr, sehr gut eingefuchst hat in dieses Gerüst. Er ist auch ein junger Spieler und hat zuletzt immer an der Seite von Felix Metscher, fand ich, sehr, sehr gut gespielt. Und man hat in den letzten Spielen schon auch gemerkt, dass es dem BVB nicht ganz so leicht fällt, auf Felix Metscher zu verzichten, weil er eben jemand ist, und ich finde, das sieht man jetzt eben so extrem, der andere Spieler besser macht. Und deshalb würde ich an der Stelle noch gern mit dir ganz kurz über Jobe Bellingham sprechen. Der ist ja auch erst 20 Jahre alt. Und man hat irgendwie schon das Gefühl, so mit seiner Präsenz auch und wie er von der Art und Weise auftritt, der ist gefühlt auch eher Ende 20 als jetzt eben genau 20, oder?
Ja, also...
Er hat sich gut gemacht.
Definitiv. Also das ist unverkennbar, dass er an Sicherheit gewinnt, dass er gerade auch, du hast es angesprochen, seitdem Felix Metscher fehlt, gewillt ist, mehr Verantwortung auch, ich nenne es mal so, im kreativen, strategischen Bereich zu übernehmen. Dieses neue Duo da im zentralen Mittelfeld mit Marcel Sabitzer, das hat sich ganz interessant entwickelt, weil, gebe ich auch offen zu, es hat sich für mich eigentlich so entwickelt, wie ich es nicht erwartet hätte. Ich habe gedacht, nachdem Sabitzer ja jetzt in der Regel anstelle des verletzten Metscher spielt, dass die Rollenaufteilung ähnlich sein wird wie früher zwischen Bellingham und Metscher, also jetzt auch zwischen Sabitzer und Metscher, dass Sabitzer sozusagen für das Ankurbeln von Angriffen zuständig ist und dass Bellingham sich weiterhin vornehmlich auf die Defensive beschränken wird, aber da ist eine neue Dynamik entstanden. Ich fand es jetzt sehr auffällig im Spiel gegen Freiburg, dass Bellingham nicht als ersten Impuls dann immer im Kopf hatte, so, wo ist jetzt mein Nebenmann, wo ich sozusagen den ungefährdeten Pass nach einer guten Balleroberung beispielsweise von ihm, das ist ja immer schon ein Merkmal seines Spiels gewesen, dieses Draufgehen, Bälle zu erobern. Dann hat er aber häufig eher den Sicherheitspass gespielt und ist dann anderen, in der Regel Matcher, überlassen, das Spiel nach vorne zu eröffnen. Und diesmal war für mich auffällig, er versucht es selber. Er geht nach vorne, er bietet sich für den Doppelpass an. Er hat jetzt vermerkt, auch Strafraumaktionen zu verzeichnen. Also das geht da schon in die richtige Richtung. Ich glaube, es hängt bei ihm sehr, sehr viel mit Selbstvertrauen zusammen. Man darf immer nicht vergessen, diese Entscheidung damals für den BVB, gegen andere Vereine, mit der hatte er sich schon relativ schwer getan, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Die Vergleiche mit seinem prominenten, kongenialen, großen Bruder, die werden ihn ja Zeit seiner Karriere begleiten. Und er hat natürlich Angst gehabt, so ein bisschen, dass die in Dortmund noch etwas größer sind. Ich glaube, das war auch tatsächlich so, ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen so. Dann kommt diese relativ hohe Ablösesumme noch dazu. Also der hat sich schwer getan, sich so ein bisschen von diesem, ich nenne es mal, seelischen Ballast freizumachen. Er macht einen richtig guten Job mittlerweile. Das muss man mal deutlich sagen. Das sage ich auch, als der eine oder andere wird sich erinnern, der ihn ja durchaus auch kritisch mal bewertet hat in den vergangenen Monaten. Sieht gut aus, kann noch mehr kommen. Ich glaube auch, er hat noch etwas mehr im Tank, aber er ist auf einem richtig guten Weg mittlerweile.
Ja, absolut. Also ich finde, er tut dem BVB mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ist halt auch so physisch einfach so stark, dass die Sechserposition da ihm einfach sehr, sehr gut steht. Ich glaube auch, dass er wahrscheinlich nicht so einschlagen wird, auch in den nächsten Jahren, wie Jude Bellingham. Wie gesagt, diese Brudervergleiche, die sind ja immer ein bisschen, die sind natürlich naheliegend, aber es ist auch nicht ganz fair. Er ist ein anderer Mensch, er ist ein anderer Spieler. Und ich traue ihm schon sehr, sehr viel noch zu, aber ich glaube, dass er einfach so ein verlässlicher, physisch präsenter und starker Sechser wird, der eben ganz klar seine Qualitäten in der Zweikampfführung hat. Und jetzt sieht man dann doch auch in Ansätzen, dass er sich immer mehr nach vorne taut, und das ist doch ein sehr, sehr schöner Trend.
Absolut, ja. Und was auch ein sehr schöner Trend ist, wobei das werden möglicherweise nicht alle so sehen, finde ich, dass man erkannt hat schon, und ich meine jetzt nicht nur dieses Freiburg-Spiel, sondern auch die Einlassung beispielsweise von Niko Kovac, wie er diese Leistung beurteilt hat. Also klar, dass er sagt, da waren Verbesserungen im Offensivspiel zu erkennen, aber wir sind da, weiß Gott, eher am Anfang, denn am Ende einer Entwicklung, da muss noch mehr kommen. Einmal ist kein Mal, glaube ich, hat er wörtlich gesagt, der BVB-Trainer. Aber diese Einschätzung von Kovac, auch im Hinblick auf das strategische Ziel, in das es mit dieser Mannschaft dann auch spätestens in der kommenden Saison gehen soll, sprich, dass der Fußball dann auch ein bisschen offensiver wird, dass er vielleicht auch attraktiver wird, dass der BVB dann auch logischerweise nach weiteren Veränderungen am Kader, die vorgenommen werden sollen, dann auch in der Lage sein wird, ein bisschen mehr Spektakel zu bieten. Also dass der Trainer, und das hat er ja wirklich ganz klar gesagt, dass der Trainer das auch so sieht, das ist für mich etwas, was dann schon auch Mut macht im Hinblick auf die Zukunft. Denn man darf ja nicht vergessen, Manni, in den vergangenen Wochen, also ich zumindest hatte das Gefühl, mein Gott, da hat sich aber wirklich jeder, der sich berufen fühlt und sich vielleicht dann doch besser hätte nicht berufen fühlen sollen, dazu hergegeben, sich an Niko Kovac regelrecht abzuarbeiten. Und ich finde, man darf einfach nicht vergessen, bei all dem, was auch an kritischen Dingen über Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen gesagt und geschrieben worden ist, diese Mannschaft hat einige Probleme und die hängen in erster Linie mit der Kaderzusammenstellung zusammen. Das heißt, Du kannst aus einer Mannschaft, das haben wir ja erlebt, in diesem guten halben Jahr unter Nuri Sahin, du kannst aus keiner Mannschaft, die bestimmte offensive Kapazitäten einfach nicht hat, oder ich nenne es mal eher kreative Kapazitäten, wenn die nicht vorhanden sind, dann bringt es wenig, sie offensiv spielen zu lassen, weil du nichts anderes damit tust, als das Risiko unnötigerweise zu erhöhen, und damit gefährdest du einfach die Saisonziele. So, Kovac erkennt das relativ gut. Er ist damit übrigens auch deckungsgleich mit Ole Boog, dem neuen Sportdirektor. Ja. Es ist jetzt halt nicht so, dass du sagst, da kommt jetzt ein neuer Sportdirektor, der jetzt komplett nur in Sachen Offensive denkt, und wie will der diese Vorstellung dann verwirklichen mit einem Trainer, der komplett nur defensiv denkt. Das ist Schwarz-Weiß-Denken, das ist nicht so. Sondern gerade die beiden, Ole Boog und Niko Kovac, sind sich in der Analyse relativ einig. Das heißt, sie wissen genau, was die aktuelle Mannschaft kann oder nicht kann. Und sie sind beide der Auffassung, mit gewissen Veränderungen am Kader kannst du auch in Zukunft anders, attraktiver, offensiver spielen lassen. Und dann bleibt jetzt eigentlich nur zu hoffen, dass man dann auch diese Veränderungen vornehmen kann.
Ja, man kann eben nicht versuchen, 200 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 km/h schaffen, ne? Das hat Niko Kovac zumindest bei den Bayern mal gesagt. Und so ähnlich hat das ja diesmal auch ein Stück weit durchblicken lassen. Wir gucken mal, wie nachhaltig das Ganze ist. Das gegen Freiburger auf jeden Fall sehr, sehr stark. Jetzt geht's dann gegen Gladbach. Und dann sprechen wir da kommenden Montag wieder darüber.
So ist
wie
es.
Wie sie sich, ja, wie nennt man das? Nachbarschaftsduell, kann man schon sagen, ne?
Ja, früher.
Borussenduell.
Borussenduell. Nein, Derby ist es nicht dafür.
Das kommt dann nächste Saison.
Grüße, das kommt nächste Saison wieder.
Die Schalke.
Ja, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, okay. Diese
Pass auf, was du sagst.
Ja, ich weiß. Deshalb habe ich auch einmal kurz durchgeatmet, ein bisschen zu resetten. Diese Podcast-Reihe heißt Dortmund-Woche. Und ich weiß natürlich, dass viele unserer Zuhörer jetzt nicht unbedingt eingefleischte Fans von Schalke 04 sind. Sind wir doch mal alle ehrlich zu uns. Was hat uns gefehlt in den letzten, mittlerweile sind es 3 Jahren? Das Revierderby, aber brutal. Mir jedenfalls. Für mich ein ganz, ganz besonderes Highlight immer in der Saison. 2 Highlights pro Saison, wo du, ja, sagen wir mal, ähnlich wie diesem deutschen Klassiker der ja so ein bisschen von der Bedeutung gelitten hat, weil der Punkteabstand zwischen dem BVB und dem Bayern relativ groß ist. Neben dem deutschen Klassiker nochmal zusätzliche zwei Highlights pro Saison. Und das Schöne daran, es geht auch, was die Brisanz dieser Spiele angeht, dann nicht um Tabellenplätze. So. Es ist vollkommen wurscht, selbst wenn Borussia Dortmund Tabellenführer wäre und der FC Schalke 04 Tabellenletzter wäre. Das Derby ist was ganz Spezielles. Andersrum, so wovon träumst so du denn?
Ich hab's ja nur mal gesagt.
Jetzt passt du aber auf, was du sagst.
Ja, Olli, ich glaube, wir machen hier Schluss, bevor wir uns hier in irgendwas verrennen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder nächsten Montag nach dem Spiel gegen Gladbach, nach dem Nachbarschaftsduell. Und dann gucken wir mal, ob der BVB diesen Trend bestätigen kann.
Das machen wir. In diesem Sinne, eine schöne Woche euch. Bis ganz bald.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.